Ist doch ein Amen wert, ne, liebe Gemeinde? Amen. Das ist wahr. Man muss nicht so bleiben, wie man ist. Und es ist, kein Mensch muss so bleiben, wie er ist. Und es ist etwas ganz besonders Schönes, dass wir jemand haben, der uns beisteht, der uns ermutigt, der uns Kraft gibt, uns zu verändern. Jeder Mensch ist ein Original. Gerade deshalb haben wir es mitunter nicht gerade leicht miteinander. Davon weiß jede Gemeinde ein Lied zu singen. Es läuft nicht immer alles glatt in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Denn jeder gestaltet seine Beziehung anders. Ebenso unterschiedlich verhalten wir uns in unserer Beziehung zu Gott. Da gibt es Menschen, die treibt es bei Schwierigkeiten und Problemen geradezu zu Gott hin. Zu dieser Sorte Menschen gehöre ich zum Beispiel. Schwierigkeiten und Probleme sind geradezu ein Turbo, eine Art Katalysator für mein Gebetsleben. Andere Menschen treibt es bei Schwierigkeiten eher von Gott weg. Da läuft dann fast nichts mehr mit der Beziehung und gleich gar nicht mehr viel mit Gebet. Und auch von dieser Sorte Menschen kenne ich einige. Und das sollte man nicht bewerten, liebe Schwestern und Brüder. Denn so etwas sucht sich ja keiner aus. Man erlebt das einfach so. Man sollte nur die Richtung, in die man sich dann bewegt, wahrnehmen und überprüfen. Jona, der Prophet, den wir in einer Predigtreihe begleiten, ließ sich jedenfalls durch Schwierigkeiten von Gott wegtreiben. Wir erinnern uns. Jona hatte von Gott einen Auftrag gehört, hatte aber nicht gehorcht. Hatte sich vor Gott verschlossen, in den Rumpf eines Schiffes verkrochen, betete keine Silbe mehr, wurde aber doch entdeckt als einer, der vor Gott weglief. Da blieb ihm, so dachte er, nur noch eins: sterben. Und damit bin ich schon ziemlich nah bei mir. Und wahrscheinlich nicht bei wenigen Menschen. Ich vermute, viele von uns kennen diesen Wunsch, den Wunsch zu sterben. Ich weiß sehr gut, wie es sich anfühlt, wenn der Todeswunsch sich bemerkbar macht. Wenn ich zum Beispiel vor allem früher noch im aktiven Berufsleben in eine scheinbare Sackgasse geriet und lange keinen Ausweg mehr in Sicht war, dann machte er sich schon ab und zu mal bemerkbar. Am liebsten sterben. Von anderen weiß ich, als die Beziehung zerbrach, die ihrem Leben Sinn gab oder durch einen Schicksalsschlag von einer Stunde zur anderen beendet wurde, abgebrochen wurde, dann schrie die Seele und wünschte sich eben nur noch eins: sterben. Jonas Sterbewunsch wurde scheinbar erfüllt. Er musste nicht mal selbst Hand an sich legen. Er ließ sich als Schuldiger von den Matrosen einfach über Bord werfen und war nun, wie es schien, am Ziel seines Todeswunsches angekommen. Im Meer versinken. Schluss. Aus. Vorbei. Jona hatte abgeschlossen mit seinem Leben. Rigoros. Und damit auch mit Gott. So kann es gehen, auch in unserem Glaubensleben. Anfangs will man nur vor Gott flüchten, will man ihm ausweichen, und am Ende ist man dann eben so am Ende, dass man keinen Ausweg mehr sieht, nur noch den Tod. An Umkehr dachte Jona jedenfalls nicht, auch in dieser schwierigen Situation. Aber Gott kam trotzdem ans Ziel. Er wollte ja alle möglichen Nationen zur Umkehr rufen. Und genau das passiert ja auch an Bord des Schiffes, als die Seeleute aus aller Herren Länder plötzlich Jahwe, den Gott Israels, anbeten. Wenn man so möchte, ein evangelistischer Erfolg, eben nur ohne Evangelist. Gott kam zum Ziel, aber nicht mit, sondern trotz seines Propheten Jona. Das ist, liebe Gemeinde, neben anderen der große Unterschied zwischen Gott und uns Menschen, neben aller Ebenbildlichkeit. Dass Gott scheinbar immer zu seinem Ziel kommt, dass er sogar Widerstände als Synergieeffekte nutzen kann. Die ganze Bibel ist eigentlich nichts anderes als eine einzige Geschichte davon, dass Gott immer wieder zu seinem Ziel kommt. Dass Gott immer erreicht, was er will. Und das sehen wir in diesem Buch auch exemplarisch an Jona. Aussichtslos war sein Leben. Er versank im Meer, doch am Ende war er noch lange nicht, weil Gott ihn nicht zu Ende kommen ließ. Gott setzte sein Leben fort, und zwar so, wie wir es jetzt aus Kapitel 2 hören, mit 3 Versen.
Ich lese den Bibeltext aus Jona 2, die Verse 1 und 2 und 11, nach der Übersetzung der Basisbibel. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Im Bauch des Fisches betete Jona zum Herrn, seinem Gott. Da befahl der Herr dem Fisch, Jona an Land zu bringen. Dort spuckte der Fisch ihn aus.
Jona, Jona, das ist doch der im Bauch des Fisches. Viele von uns kennen wahrscheinlich meist nur dieses Spektakuläre von Jona, obwohl die Geschichte in der Bibel darüber in ganzen 4 Kapiteln eben nur diese 3 knappen Sätze sagt. Erstens, der Herr entbot einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Zweitens, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte in dem Bauch des Fisches. Und drittens, und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona an Land. Das ist knapp. Äußerst knapp. Knapper geht es ja gar nicht. Dagegen hat aber die Frage, was da unter Wasser geschehen ist, durch die Jahrhunderte die Fantasie von Kunst und Theologie auf ganz unterschiedliche Weise angeregt. 2 Beispiele. Altkirchliche Sarkophagbilder aus dem 3. Jahrhundert zeigen, wie Jona mit dem Kopf zuerst verschlungen wird und mit dem Kopf zuerst wieder ausgespien wird. Will sagen, im Bauch des Fisches muss Jona eine Umkehr vollzogen haben. Ist Jona vielleicht das Urbild des Menschen, der sich in höchster Not bekehrt und eines Besseren besinnt und dann darum auch gerettet wird? Hängt Gottes Rettung an der Voraussetzung, dass sich Jona im Bauch des Fisches bekehrt? Der Bibeltext lässt meines Erachtens diese Frage offen. 2. Beispiel. Auch die Juden haben sich mit der knappen Fischgeschichte nicht abfinden können. Sie haben im Mittelalter Jona in ganz anderer Weise zum Helden gekürt. Rabbi Eliezer erzählt Folgendes. Plötzlich fängt der Fisch an zu reden. Er spricht von seiner Angst, dass er selbst von noch einem viel größeren Leviathan, so die Bezeichnung des Meerestieres im Hebräischen, gefressen werden könnte. Jona beruhigt ihn daraufhin und sagt, schwimm zu ihm hin, also zu diesem Größeren. Und dabei stellte sich Jona ins Maul des Leviathans und tröstete ihn. Ich werde dem größeren Meeresungeheuer das Siegel Abrahams, nämlich meine Beschneidung, zeigen. Und dann heißt es bei Rabbi Eliezer wörtlich, dann zeigte ihm Jona das Siegel Abrahams, und sprach zu dem Leviathan, da, sieh den Bund. Und der Leviathan blickte hin und floh vor Jona 2 Tagesreisen weit. So bei Rabbi Eliezer. In der biblischen Geschichte steht davon nichts. Überhaupt nichts. Für den weiteren Verlauf muss aus Sicht des Erzählers des Jona-Buches nicht mehr gesagt werden als das. Nämlich, der Deserteur Jona wird dahin zurückgebracht, wo er geflohen ist. Zurück an den Ausgangsort. Unfreiwillig wieder an dem Punkt, wo ich losgelaufen bin. Versteckt sich darin nicht eine urmenschliche Erfahrung unseres Lebens, ihr Lieben? Flucht, und das sollten wir uns merken, Flucht, egal wovor und wohin, schafft mein Problem fast nie aus der Welt. Denn ich nehme meine Probleme immer mit. Ich kann meine Probleme nicht einfach abschütteln, indem ich davonlaufe. Nicht Flucht hilft, sondern sich dem Problem zu stellen, das hilft. Meine langjährige Erfahrung in der Beziehungsberatung sagt mir, dass das auch für jede Partnerschaft und jede Ehe gilt. Flucht ist niemals ein Ausweg, nur in den äußerst seltensten Fällen. Aber nun noch ein ganz grundsätzliches Problem in dieser Geschichte. Bibelleser verstehen diese wundersame Erzählung von Jona im Bauch eines großen Meerestieres auf zweierlei Weise. Die einen sehen in ihm einen historischen Tatsachenbericht. Sie glauben, dass Gott Wunder tut. Deshalb spricht für sie überhaupt nichts dagegen, dass Jona 3 Tage im Bauch eines Fisches überlebt hat. In der Tat kann man einige zoologische Fakten zusammensuchen und zusammentragen. Zum Beispiel, welche Fische im Mittelmeer wirklich Menschen verschlucken können und so weiter. Die anderen glauben ebenfalls, dass Gott Wunder tut. Sie lesen diesen speziellen Bericht aber nicht als historischen Tatsachenbericht. Sie sehen darin nicht mehr und nicht weniger als eine Erzählung, die eine tiefe geistliche Wahrheit vermitteln will. Beide Sorten von Lesern können Gottes Wahrheit auf die Spur kommen, wenn sie nur wollen. Wer nämlich mit der sehr persönlichen Frage an den Text geht, wo komme ich in dieser Geschichte vor? Der wird sehr schnell Folgendes entdecken. Nicht mehr ich lege diese Geschichte aus, sondern diese biblischen Kapitel legen mich aus. Sie werfen Licht auf mein Leben heute, ganz aktuell. Und darum geht es mir heute auch, heute und beim nächsten Mal. Das Licht auf dein und auf mein Leben fällt. Denn dann ist es überhaupt nicht mehr wichtig, ob diese Geschichte historisch stattgefunden hat oder nicht. Dann ist eben nur noch wichtig, was der Geist Gottes uns, dir und mir, heute für unser Leben parat hat und sagen will. Wieder wollen wir wichtige Einsichten aus diesem 2. Kapitel zutage fördern. Heute geht es um die 1. und sie lautet: Gott kümmert sich um den, der wegläuft. Gott lässt seinen flüchtigen Boten Jona nicht los. Jona hat sich von Gott verabschiedet, auf Nimmerwiedersehen, ein für allemal. Gott hat das ernst genommen. Gott macht ohne ihn weiter, vorerst. Er brachte die Heiden auf dem Schiff zum Beten, so wie er es eigentlich in Ninive auch mit durch Jona tun wollte. Leute, Gott lässt sich seine Pläne nicht durch störrische Nachfolger vermasseln. Gott lässt sich seine Pläne durch euch mit seiner Gemeinde nicht vermasseln. Er findet seinen Weg. Gott ist nämlich auch in gewisser Hinsicht störrisch. Sehr störrisch. Was Gott sich in den Kopf gesetzt hat, das zieht er durch. Allerdings eben nicht auf Biegen und Brechen. Und doch nach dem Motto, koste es, was es wolle. Ich komme zu meinem Ziel. Und das sehen wir ja sehr eindeutig in diesen Tagen an Jesus. Da hat sich Gott wirklich alles kosten lassen. Alles kosten lassen, um uns Menschen wie Jona zu retten. Wenn es um uns geht, ist Gott selbst das Leben Jesu nicht zu schade. Nein, Gott geht nicht über Leichen, um sein Ziel zu erreichen, höchstens über seine eigene Leiche. Gott hat sich nun mal in den Kopf gesetzt, ein Gott für andere zu sein, ein Gott für uns Menschen zu sein. Eben ein Gott wie gute Eltern, die ihre Kinder niemals, komme was da wolle, die ihre Kinder niemals aufgeben, die immer für sie hoffen. Egal, in welche hoffnungslose Situation sie sich gerade wieder einmal durch ihren Egoismus oder ihren Stolz oder eben auch ihre Dusseligkeit gebracht haben. Doch ist Gott nicht schon damit zufrieden, dass er irgendwie seine Pläne durchziehen kann? Auch der, der sich abseits stellt, ist ihm nämlich nicht egal. Auch mit ihm möchte er weiterkommen. Denn Gott liebt ja nicht eine undefinierbare Masse. Er liebt nicht die Menschheit. Er liebt jeden einzelnen Menschen. Jeder Einzelne ist ihm ungeheuer wichtig. Es geht ihm um dich. Es geht ihm um mich. Und seine Liebe zu einem jeden Menschen ist durch nichts klein zu kriegen, ist durch nichts auszuradieren. Gott kümmert sich auch um den, der wegläuft. Diese Eigenschaft Gottes zeigt uns Jesus besonders eindrücklich in einer wunderschönen Geschichte. In der Geschichte vom guten Hirten, der 99 Schafe allein lässt, weil es ihm in diesem Moment nur um dieses eine geht, das weggelaufen ist, das davongerannt ist, das sich verirrt hat. Wenn du dich verirrst, Gott will dich finden, wenn du dich auch finden lassen willst, wenn du dich nicht störrisch stellst. Er geht dir nach, er sucht dich. Nimm das mit, egal in welcher Situation dein Leben gerade spielt. Gott freut sich eben nicht nur über die vielen, die zu ihm finden. Gott liegt sehr viel daran, ja eigentlich alles daran, jeden Einzelnen zu finden. Es liegt ihm viel an dir und es liegt ihm genauso viel an mir. Aber auch an deinem Nachbarn, an deinem Arbeitskollegen, an deinen Kommilitonen, an deinem Freund, an deiner Freundin. An denen liegt Gott genauso viel wie an dir und an mir. Schauen wir doch mal, wie viel Mühe Gott sich mit Jona gibt. Dem steht das Wasser ja schon buchstäblich bis zum Hals. Ach, was sage ich, schon lange über den Hals. Bei solch einer Blaulichtaktion ist eigentlich jede Sekunde kostbar. Ein versinkendes Leben muss, soll gerettet werden. Und es ist sicher auch keine Kleinigkeit, ein ausreichend großes Meerestier zu mobilisieren, seine Logistik umzuprogrammieren, ihn also in die richtige Richtung zu lenken und ihn dann auch noch zu bewegen, einen ungenießbar zappelnden Propheten zu verschlucken. Und das auch noch so vorsichtig, wie ein Feinschmecker, dass dem ja kein Haar gekrümmt wird. Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, ihr Lieben, als dass Gott dies alles mit einem leichten Schmunzeln getan hat. Vielleicht hatte Gott sogar richtig Spaß dabei. Was einem Freude macht, gelingt einem ja auch besonders gut. Liebe Gemeinde, Gott ist fürsorglich. Fürsorglich für Einzelne. Gottes Fürsorge reicht für jeden einzelnen Menschen. Und ich vermute, das haben viele von uns in bestimmten Situationen ihres Lebens auch so erfahren. Aber gilt das nun auch für Menschen, die sich selbst in Schwierigkeiten gebracht haben und die sich selbst immer wieder in Schwierigkeiten bringen? Die den richtigen Weg wussten, aber jeden Rat in den Wind schlugen und aus Sturheit, Stolz oder was auch immer sich bewusst für den falschen Weg entschieden. Gilt das auch für Sie? Wir wissen, das Wort Gottes sagt, Gott ist zwar denen nahe, die zerbrochenen Herzen sind, aber ist Gott auch denen nahe, die verstockten Herzen sind? Die sich selber reingeritten haben, ganz bewusst, aus Stolz, Egoismus oder was weiß ich. Leute, wie gut ist es, dass wir einen Gott haben, der Spezialist für Versagen ist. Ein Versagerspezi ist unser Gott. Das können wir an vielen Menschen aus der Bibel sehen. Einer fällt mir zum Beispiel ein, der ebenfalls im Meer versunken ist. Bibelleser von euch kennen den vielleicht. An wen denke ich da? Na, ihr Bibelleser, wer ist auch im Meer versunken? Petrus, natürlich. Der Fels, der große, starke, dieser Petrus. Petrus hat das Gleiche erlebt. Oder fast Ähnliches erlebt. Petrus, der in dieser Situation eben nicht nur große Sprüche klopft wie sonst, sondern Schritte geht, vorangeht, ganz aktiv wird, auf dem Wasser Jesus entgegen. Was Jesus sein Herr kann, das will ich auch können. Er will so sein wie sein Rabbi. Viele Theologen halten das für ein besonderes Zeichen des großen Glaubens von Petrus an Jesus. Aber bei genauerem Nachlesen merken wir, dass das ja seine eigene Idee war, dieses Fußsurfen auf dem Wasser. Und diese Glaubensprobe offenbarte dann am Ende nur sein schwaches Selbstbewusstsein. Jesus hat es ihm anfangs ja gar nicht gesagt. Und die anderen Jünger mussten auch nicht raus auf dem Wasser, um sicher ans andere Ufer zu kommen. Letztlich sind es hausgemachte Schwierigkeiten, in die Petrus sich da hineingeritten hat. Und Jesus? Er sagt nicht, was du dir eingebrockt hast, löffle es mal aus. Jetzt sieh mal zu, wie du Luft bekommst. Er zieht ihn raus. Er hilft ihn. Er rettet ihn. Auch hier, liebe Schwestern und Brüder, wird mir deutlich, Gott ist Spezialist für menschliches Versagen. Seine trotzigen oder übermütigen oder halbherzigen oder auch ängstlichen Kinder liegen ihm ebenso am Herzen wie die Vorbildlichen, wie die sogenannten Glaubenshelden, wobei ich bezweifle, dass es die überhaupt gibt. Gott kümmert sich um sie mit gleicher Intensität, mit gleicher schmunzelnder Fürsorge, wie er sich um Jona kümmerte. Er ließ Jona zwar fliehen, aber er ging ihm nach. Er ließ ihn nicht aus den Augen. Und als es ganz eng wurde, da war Gott zur Stelle. Er war zur Stelle, als es wirklich ernst wurde. Gott kümmert sich um den, der wegläuft. Gott will auch dem Dauerwegläufer seine Lebenskurve wieder aufwärts führen. Er findet es einfach zu schade, dass seine flüchtigen Kinder sich ihr Leben immer wieder selbst verkorksen. Und deshalb zeigt sich der liebe Gott auch manchmal ganz und gar nicht lieb, sondern rigoros, unerbittlich in seinem Rettungsunternehmen. Wenn wir doch nur zulassen würden, dass Gott sich um uns kümmert und kümmern darf. Aber wie oft schalte ich auf stur? Wie oft stecke ich im Bauch eines Fisches und stelle mich Gott gegenüber tot? Fassen wir zusammen. Gott kümmert sich um den, der wegläuft. Seine trotzigen oder übermütigen oder halbherzigen oder ängstlichen Kinder liegen ihm ebenso am Herzen wie die vorbildlichen. Also auch du und ich. Amen.